Moin Max und hallo da draußen, all die Menschen, die uns zuhören. Max gönnt sich erstmal einen Schluck, bevor er euch begrüßt.
Hallo Sachar und hallo an alle da draußen. Herzlich willkommen hier heute beim Podcast Haltung bitte. Ja, ich hatte schon eine Tasse Kaffee, das hier ist meine zweite und jeden Morgen habe ich gute Laune und freue mich wie ein kleines Kind auf die erste Tasse Kaffee. Ich weiß nicht, ob du auch so ein schönes Ritual am Morgen hast. Ich freue mich wirklich jedes Mal auf den Kaffee.
Wir sind hier ein Kommunikationspodcast und ich finde es insofern spannend, weil du gesagt hast, ich freue mich wie ein kleines Kind auf die erste Tasse Kaffee. Freuen sich kleine Kinder wirklich auf ihre erste Tasse Kaffee?
Also ich habe sehr früh Kaffee getrunken tatsächlich. Ich glaube nicht. Nee, das nicht. Ich glaube nicht, dass sich kleine Kinder auf die erste Tasse Kaffee freuen, aber was man ja definitiv sagen kann, ist, dass die Freude von kleinen Kindern so unmittelbar ist und so richtig echt und deswegen, glaube ich, nutzt man halt dieses Sprichwort und so stehe ich eigentlich auch immer vor meiner Kaffeemaschine. Sehr, sehr strahlend. Und ich bin ja sonst jemand, der eher böse guckt, sagt man mir.
Sagt man dir? Wer sagt sowas?
Zum Beispiel meine Frau, ich habe so eine Zornesfalte und die führt auch dazu, dass ich abends recht viel Muskelkater hinter den Augen habe. Also kein Scherz.
Hat deine Frau, die, das können wir glaube ich an dieser Stelle verraten, Ärztin ist, die ja schon mal Botox empfohlen?
Ja, und auch ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat gesagt, wenn ich dachte erst, ich hätte eine Nasennebenhöhlenentzündung, aber er hat mir dann auch gesagt, dass das eher vom Muskel kommt und Botox da eine geeignete Alternative wäre. Oder man könnte es auch tapen.
Nachts. Das erinnert mich wiederum an Matthias Sammer. Du und ich sind ja Fußballfans. Matthias Sammer wurde einfach mal bei einem Fußballspiel auf dem Platz getackert, als er eine Platzwunde hatte und hat seitdem eine weniger schöne Narbe. Insofern denk darüber nach, was du mit deiner Zornesfalte machst. Ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Haltung bitte. Wir wollen heute nicht über Zornesfalten sprechen, auch nicht über Matthias Sammer. Und wahrscheinlich, das wird Max ein bisschen traurig machen, auch nicht über Kaffee, sondern Schade. Wir haben heute andere Dinge, die uns bewegt haben und bewegen werden. Wir haben Feedback auf unsere erste Episode bekommen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jedes weitere Feedback, entweder in den Kommentaren auf den einschlägigen Plattformen oder auch gerne per E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, Max, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal über zu unserem kommunikativen Win der Woche, oder?
Ja, gerne.
Der kommunikative Win der Woche.
Sacha, was hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich etwas aus der Politik mitgebracht, das mich in den vergangenen Tagen positiv überrascht hat.
Wow.
Ich habe mich selbst positiv überrascht, indem ich festgestellt habe, dass meine Wahrnehmung eine positive geworden ist. Und das hätte ich vor einem guten Jahr nicht gedacht. Und zwar, worum geht's mir? Wir haben ja seit einem guten Jahr eine neue Bundesregierung. Und das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben wir einen Digitalminister bzw. ein Digitalministerium. Und der Digitalminister hört auf den Namen Carsten Wildberger und war vorher für ein Unternehmen verantwortlich. Also er kommt aus der Wirtschaft, ist ein Quernsteiger. Und er kommt aus der Wirtschaft, dass ich zumindest jetzt nicht in irgendeiner Weise zu den absoluten Pionieren im Digitalgeschäft gezählt hätte, auch wenn sie ihr Geld mit vielen digitalen Produkten verdient haben oder mit Produkten, die das digital ermöglichen. Nämlich er kommt von Mediamarkt Saturn, war dort CEO und ist nun seit einem guten Jahr Digitalminister. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich diesen Namen gehört und gelesen habe, dachte ich, who? Wer? Was? Und wieso? Weil ich hatte schon so ein paar andere Namen im Blick, die meines Erachtens total prädestiniert waren und die auch in der Diskussion waren, anders als Carsten Wildberger. Und dann ist er gestartet. Und ich persönlich finde, man hat lange Zeit recht wenig über und von ihm gehört. Und meines Erachtens ist das in den vergangenen paar Wochen deutlich anders geworden. Er tritt viel häufiger öffentlich auf. Er spricht öffentlich über die digitale Agenda. Und das, was ich aber noch viel spannender finde, andere Menschen, die aus dem digitalen Umfeld kommen, also Menschen, die das Digitalgeschäft prägen. GründerInnen, Geschäftsführende, die Industrie, die spricht vor allem über ihn und sie sprechen alle weitestgehend positiv. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es tut sich tatsächlich was und es geht auch in die richtige Richtung. Und gerade wenn man die Bilanz der Bundesregierung der vergangenen jetzt mittlerweile gut 12 Monate anschaut, habe ich das Gefühl, er ist so ziemlich der Einzige, der in irgendeiner Weise mit positivem Feedback belegt wird und bedacht wird. Und ich persönlich finde auch, dass er öffentlich eine gute Figur abgibt. Es gibt sicherlich Luft nach oben. Also es gibt jetzt nicht das eine Statement, das mir von ihm hängen geblieben ist. Aber ich finde es spannend, mit welcher Strategie er in die Öffentlichkeit gegangen ist. Nämlich machen, liefern und dann vereinzelt sprechen, ohne dass er jetzt ein ganz klares Profil bekommen hat, wofür er eigentlich steht. Aber bis hierhin ist er für mich eine sehr positive Erscheinung in unserer Bundespolitik und deswegen für mich der kommunikative Win der Woche. Max, wen oder was, das ist ein Akkusativobjekt, wie ich meine Person aktuell häufiger erkläre, hast du mitgebracht?
Ich habe ein vielleicht kontroverses Thema mitgebracht, zumindest inhaltlich, aber ich finde das kommunikativ von der Herangehensweise zumindest sehr gut und deswegen ist es mein kommunikativer Win der Woche. Und zwar geht es um das KI-Startup 11 Labs. Die kommen aus London und die hatten jetzt irgendwann Ende April, meine ich, ein Interview in der Gründerszene, wo der Vertriebschef gesagt hat, dass jedem Bewerber und jeder Bewerberin sehr klar gegenüber kommunizieren, vor der Unterschrift nochmal, dass sie sich wirklich überlegen sollten, ob sie sich auf dieses Unterfangen hier einlassen möchten, weil es sehr viel Arbeit gibt, weil man klare KPIs hat, gerade im Vertrieb. Wenn man Summe X verdient, dann muss man ein Multiple von 20, glaube ich, erwirtschaften im Vertrieb. Also man hat sehr klare Vorgaben. Man arbeitet nicht die klassischen 8 Stunden und ich will jetzt gar nicht über das Thema Hustle Culture sprechen, weil das wäre ein eigener Podcast und das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es sehr schlau, weil wir immer, wenn wir von guter Kommunikation sprechen, dann geht es ja auch um Klarheit in der Kommunikation. Und ich finde, dass das Startup hier sehr klar mit den BewerberInnen kommuniziert und die wissen, worauf die sich einlassen, sodass keiner da nachsagen kann, dessen war ich mir aber nicht bewusst. Und ich glaube, dass es sogar bei der Zielgruppe der BewerberInnen, die ansprechen wollen, auch so einen gewissen Reiz hat, wenn man die Hürden eigentlich noch höher setzt, dort genommen zu werden, weil man weiß, es ist ein sehr kompetitives Umfeld. Also ich glaube, dass man für die Zielgruppe an BewerberInnen, die man da anspricht, vielleicht sogar eine gewisse Begehrlichkeit schafft. Und vor dem Hintergrund finde ich das zumindest von der Art und Weise, wie man kommuniziert, gut. Ohne dass ich jetzt eine Bewertung darüber vornehmen möchte, ob die Hustle Culture gut oder schlecht ist, das kann im ersten Schritt jeder für sich entscheiden.
Das übernehme ich gerne für dich in die Bewertung.
Natürlich.
Was ist denn eigentlich der Upside dieses Jobs, außer dass du 24/7 deine Seele verkaufst und arbeiten darfst und den Shareholder Value steigern darfst?
Wahrscheinlich, dass du bei einem der spannendsten Unternehmen in der KI-Branche aktuell in Europa arbeiten darfst und sicherlich sehr viel arbeitest und hoffentlich auch ein bisschen was lernst. Und es für deinen Lebenslauf vielleicht ganz gut aussieht, wenn du nach 1-2 Jahren, das muss man ja auch sagen, viele, die in solchen Fast-Scaling-Companies sind, die gehen dann irgendwo anders hin und da macht sich der Name natürlich sehr, sehr gut, weil 11 Labs gerade extrem gehypt und auch sehr stark wächst.
Total, wir reißen uns alle um die ehemaligen MitarbeiterInnen von Groupon und Gorillas. Wer erinnert sich nicht an diese Unternehmen, über die wir Monate, teilweise jahrelang gesprochen haben? Was ich aber tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, mir kommt eine andere Referenz in den Sinn, und zwar Zappos. Die Älteren werden sich auch daran erinnern. Zappos ist quasi das Unternehmen, das als Vorlage gedient hat für Zalando, die eine Prämie ausgelobt haben für die 9 Mitarbeitenden, also wer an Bord gekommen ist, also wer sich überhaupt für einen Job bei Zappos empfehlen konnte und den Zuschlag bekommen hat und sich dann natürlich auch selbst am Ende für Zappos entschieden hat, hat, ich glaube, nach 3 Monaten der Zugehörigkeit eine Prämie bekommen, wenn die Person bereit war auszuscheiden. Deren Strategie dahinter war, das Commitment auf diese Art und Weise eben herauszufinden. Wenn jemand wirklich committed war, hat die Person auf die Prämie verzichtet und ist an Bord geblieben. Und wer sich vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hat, dachte, ja, okay, dann nehme ich hier den goldenen Handschlag und das schon recht früh und gehe. Und speziell in den USA hat man ja eine ganz andere nicht nur Kultur, was Hire and Fire angeht, sondern auch juristische Regulatorien, sodass man, wenn man früh entlassen wird, eben auch nicht über die Instrumente einer Abfindung verfügt, sodass das durchaus ein attraktiver Differenziator in der Kommunikation ist. Danke, Max, für deinen kommunikativen Win der Woche.
Das Thema der Woche.
Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, mit dem ich in meiner grauen Vergangenheit sehr viel zu tun hatte, nämlich Musik bzw. der Kommunikation rund um Musik. Aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es wirklich um Musik geht oder um Inszenierung. Max, du und ich, wir haben heute eine wunderbare Kollegin von uns dabei, die uns aufschlauen wird und nicht nur uns, sondern auch unsere anderen ZuhörerInnen. Und zwar haben wir heute aus Regensburg live zugeschaltet Lea. Hallo Lea.
Hallo Sarah. Hi Max. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Du hast tierische Unterstützung.
Leider nicht mehr im Raum. Er hat beschlossen, es ist ihm zu langweilig.
Wir sprechen über deinen Dackel Franz.
Ja, genau. Und vielleicht ändert sich das ja im Laufe der Podcast-Folge, dass er dann wieder zurückkommt, weil es spannend wird.
Hoffentlich.
Genau, spannend war es bei einem Fall, den du identifiziert hast, über den wir jetzt gleich sprechen werden oder mit dem wir uns beschäftigen werden. Und zwar geht es um Shi-Agu. Also ich oute mich jetzt mal nicht, indem ich sage, ich habe noch nie was von Shi-Agu gehört, aber ich habe noch nie Musik von Shi-Agu gehört, bis gestern. Von oder über Shi-Agu weiß ich, das ist ein Mensch, der sowas wie Musik macht und eine Skibrille trägt. Und daher kommt auch sein Name Shi-Agu. Tauchen wir aber ein bisschen tiefer ein, Lea. Who the fuck ist Shi-Agu?
Ich glaube, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also vor allem die Skibrille, glaube ich, kennt irgendwie jeder, der zumindest den Namen kennt. Aber eigentlich ist er ein Berliner Rapper aus Wilmersdorf. Und aktuell würde ich sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Darüber kann man sich streiten. Aber er ist auf jeden Fall bekannt, war auch sogar jetzt schon in den USA auf Tournee. Und er macht so eine Mischung aus Rap und EDM. Deswegen wahrscheinlich deine Formulierung.
Wofür steht sowas EDM?
Elektronische Musik.
Okay. Electronic Dance Music.
Ja, genau, Electronic Dance Music.
Da kommt der Musikredakteur raus.
Du wolltest mir gerade unterstellen, dass ich entweder Rap nicht höre oder EDM nicht höre, richtig?
Ich fand nur deine Formulierung ganz gut, wie du meintest, sowas wie Musik.
Ja, sowas wie Musik. Ich bin ja nun schon ein Mensch, der auf die 50 zugeht und früher habe ich Menschen belächelt, die Rolling Stones gut gefunden haben, als ich noch jung war. Die Rolling Stones gibt's immer noch. Ich belächle immer noch die Menschen, die zu Rolling Stones Konzerten gehen, beziehungsweise jetzt finde ich es einfach nur verrückt, dass die überhaupt noch Musik machen. Aber wir wollen nicht über die Stones sprechen, wir wollen über Shi-Agu sprechen. Also wir wissen jetzt, dass Shi-Agu aus Berlin kommt, Wilmersdorf, und einer der erfolgreichsten Rapper ist. Du hast gesagt, könnte man sagen, das fand ich eine sehr spannende Formulierung, früher in der Welt, in der ich groß geworden bin, die so nicht mehr existiert, war Erfolg relativ binär. Und es gab dafür auch entsprechende Zahlen. Das waren Verkäufe von Tonträgern, wie man früher gesagt hat, Auszeichnungen entweder goldene Schallplatten oder Platin-Schallplatten, sowie Tourneen. Jetzt ist es so, dass wenn wir uns die reinen Zahlen der Gegenwart anschauen, auf die es ankommt, nämlich Streams vor allem, dann ist Shi-Agu erfolgreich, aber jetzt nicht horrend erfolgreich. Also es gibt schon auch andere KünstlerInnen, die deutlich mehr Abrufe haben. Was macht ihn so erfolgreich?
Ich glaube, das ist heutzutage ein bisschen schwieriger, was du jetzt gerade eben schon gesagt hast. Das ist nicht mehr so dieser Fame überall, sondern eben in so einer Bubble. Und in seiner Bubble, würde ich sagen, ist er erfolgreich und bekannt. Und ich glaube, genau deswegen, weil er sehr committed ist zu dieser Skibrille und eben dieser Figur schon fast Shi-Agu, mit einem sehr wiedererkennbaren Sound und auch immer wieder mit ganz spannenden PR-Cases. Und einen davon habe ich jetzt heute ausgesucht und euch vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen. Und zwar sein, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Comeback im April 26 jetzt gerade.
Ja, cool.
Nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit, weil wir ja jetzt nicht die auserkorenen Musikjournalistinnen und Innen hier sind. Sahar noch am ehesten mit seiner Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren. Warum ist das ein kommunikativer Case und welchen Case hast du uns mit dem, in Anführungsstrichen, Comeback eigentlich mitgebracht? Was ist passiert?
Ja, ich glaube, wir fangen am besten an im Dezember letztes Jahr, also Dezember 2025. Und zwar am 22. Dezember, um genau zu sein. Da postet Chiagu nämlich einen Screenshot seiner Notiz-App auf Instagram, in der er sagt, ich mache jetzt eine Pause mir von der Musik, ich gehe nach Australien für Work and Travel und Selbstfindung und ich bin jetzt erstmal weg. Tschüss. Alle anderen Posts sind gelöscht worden, nur dieser eine Post stand dann sozusagen da. Und die Kommentarspalte ist selbstverständlich explodiert. Was tatsächlich auch interessant ist, ein paar Tage zuvor hat der Spiegel aufgedeckt, da gab es einen großen Skandal über das Label, bei dem Chiagu damals noch war, Bamboo Artists, über toxische Beziehungen und halt auch schlechte Führung einfach. Und es wurde nie kommuniziert, ob das zusammenhängt. Die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach sehr hoch, darüber lässt sich natürlich diskutieren. Aber ja, ein paar Tage später war Chiagu dann erstmal weg für ein Jahr und hat gesagt, er macht Work and Travel in Australien. Und dann hat man auch erstmal ewig lange wirklich nichts mehr von ihm gehört. Im Februar 2026 ist er ganz kurz aus der Versenkung gekommen, aber auch nur, um ein Konzert in New York City abzusagen, aus politischen Gründen, weil er hatte es so begründet, dass man demokratische Werte eben schützen muss. Aber das war auch keine direkte Kommunikation. Es ging nur eine E-Mail raus an alle Ticketkäufer. Und das wurde dann auf Reddit geleakt. Also es war jetzt auch nicht wirklich ein aktiver, er kommt an die Öffentlichkeit Moment. Das hat er erst im April gemacht. Am 10. April wurde ein Video gepostet auf seinem Instagram, das erste Mal wieder, wo er dann plötzlich mit langen Haaren und einer neuen Brille mit drei Augen zu sehen war und so Hippie-Klamotten, sitzt auf einem Baum in Australien mit einer Mundharmonika. Und erzählt was von wegen, er kann nicht länger schweigen, er hat sich selbst gefunden. Und es folgt dann auch gleich am nächsten Tag ein bisschen mehr Input drauf. Sylvie Mais interviewt ihn auf seinem Instagram-Kanal in einem Video.
In Australien? Oder?
Australien, das ist jetzt so eine Frage.
Aber also das heißt, wir wissen gar nicht, ob er jemals in Australien gewesen ist.
Also ich weiß es tatsächlich nicht bestätigt. Also ich habe keine Flugdaten oder so gesehen.
Nein, aber ich meine, es gab jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, Fotos oder Reels mit Kängurus oder irgendwelchen anderen Tieren,
also
die eindeutig...
Offline.
Komplett offline.
Also off heißt wirklich offline. Er war einfach
offline.
Wirklich...
Es gab auf seinem ganzen Instagram keinerlei Bewegung auf die ganze Zeit gesehen. Und auch sonst
eigentlich
nicht. Okay, und
das circa bei einem Zeitraum von 2-3 Monaten.
Von Dezember bis April, also so 5... 5-ish Monate, ja.
Okay.
In dem Interview sitzen sie allerdings in der Natur auf so einem Baumstamm, der jetzt durchaus auch im australischen Outback sein könnte, vermute ich. Aber ich glaube, er war es nicht. Also ich glaube nicht, dass Sylvie Mais extra nach Australien geflogen ist. Auf jeden Fall erzählt er dann in diesem Interview was von seiner Selbstfindung mit Ayahuasca und gibt so einen kleinen Hinweis auf ein Release von einem neuen Song, am Donnerstag drauf um 20 Uhr. Also es war offensichtlich eine Werbung für den neuen Song dann letztlich, aber es war sehr interessant aufgezogen, eben auch nochmal mit dieser Mundharmonika und so ein bisschen in dieser Hippie-Stimmung hat man schon gerätselt, was da jetzt wohl für ein Song kommen wird. Genau, und am selben Tag war er dann auch noch im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu Gast bei Marlene Lufen. Und ich schätze, das beantwortet deine Frage. Nein, er war nicht in Australien.
Ich wollte gerade sagen, das war definitiv nicht in Australien. Und es war mit Sicherheit auch geplant, wenn dann direkt danach ein Song kommt. Insofern, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall war er auch nicht alleine bei Sat.1, sondern mit seinen zwei Partnern. Er hat sich dann als bisexuell und polyamour geoutet, vor laufender Kamera. Haben sich geküsst, haben sich gegenseitig die Füße massiert. Und ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar der Moderatorin die Füße massiert. War insgesamt natürlich eine, ja, ein bisschen komische Show, auch sehr untypisch für Chiagu, weil es ja gar nicht seine Zielgruppe ist, jetzt hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu sprechen. Und auch Chris Wackert, der Moderator, hat danach nochmal getwittert, wenn ich mich richtig erinnere, so, das war ja wohl offensichtlich PR. Woraufhin Agu meinte, das war keine PR, ich bin wirklich so.
Okay. Da würde ich, bevor Sachar da reingeht, weil da hast du sicherlich eine Frage, würde mich erstmal interessieren, wie hat denn die Community, die Fanbase von ihm reagiert? Er hat ja gesagt, er ist jetzt sehr lange weg und dann kommt er viel früher wieder, released auch noch einen Song. Man könnte ja dann die These haben, dass das natürlich vor allem Marketing oder PR für seinen Song ist. Wie waren so die Reaktionen? Haben Sie es gefeiert? Gab es Kritik? Auch dieser komische Auftritt, muss man ja fast sagen, in dem Frühstücksfernsehen, wenn man sich dann gegenseitig die Füße massiert. Wie waren so die Reaktionen?
Also es waren auf jeden Fall viele Reaktionen und ich glaube, es hat sich ziemlich stark gespalten. Die einen, die sagen so, oh ja, nee, ich kenne doch Chiagu, das ist klar PR, das ist witzig. Also sie haben es gefeiert, aber haben es auch sofort halt enttarnt, als ja, das ist halt Marketing. Und so ein bisschen gab es auch die andere Gruppe, glaube ich, die noch so ein bisschen gezweifelt hat, ob jetzt nicht doch irgendwie was komplett Neues kommt, ein komplettes Rebranding zu neuer Musik. Chiagu ist ja doch auch dafür bekannt, um wieder mal andere Musikrichtungen auszuprobieren. Von dem her, das war jetzt auch nicht zu weit hergeholt. Aber alles in allem gab es wahnsinnig viel Content darüber auf TikTok, auf Instagram, viele Kommentare. Also es hat auf jeden Fall was bewirkt.
Was bewirkt, kommen wir vielleicht zum Thema Musik zurück. Es geht ja, also wir werden gleich vielleicht auch noch darüber reden, worum es eigentlich geht bei dieser Inszenierung Chiagu oder bei diesem Künstler. Am 16. April ist dann tatsächlich der Track erschienen, Geld.
Genau.
Wie ist der gelaufen? Also hat all die Promo was gebracht?
Das lässt sich, glaube ich, noch relativ schwer sagen. So alt ist das Song ja nicht. Aber ich würde sagen, er hat im Vergleich zu den anderen Chiagu-Songs normal bis gut performt bis jetzt.
Was aber natürlich jetzt nicht was krass nach oben oder krass nach unten.
Nee, ist jetzt kein Friesenjunge. Aber es ist, man muss auch dazu sagen, Friesenjunge ist jetzt schon ein bisschen älter. Der hat jetzt auch mehr Zeit, noch mehr Streams.
Und der erfolgreichste Song bisher von Chiagu.
Und es war eine Kooperation oder wie auch immer man das in der Musik nennt, mit Otto, was natürlich auch einen gewissen Fame-Faktor beinhaltet.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass in der Zielgruppe von Chiagu natürlich der Name Otto zieht und ein absoluter Gassenhauer ist. Okay, vielleicht muss man Sarkasmus stärker kennzeichnen, als ich es getan habe. Anyway, okay, also der Track ist erschienen. Es gab dann auch noch die Ankündigung einer Tour. Und eines Albums. Genau, und lass uns mal vielleicht jetzt, nachdem du die Ereignisse chronologisch uns aufbereitet hast, einmal ganz vorne beginnen. Also du hast ja damit erzählt, es gab diesen Spiegelbericht um das Label, bei dem Chiagu zu dem Zeitpunkt unter Vertrag stand. Er selbst hat sich ja dazu überhaupt nicht geäußert. In keiner Weise. Und hat dann aber tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe und einordne, im Grunde die Konversation und die Diskussion, was sich eigentlich ereignet hat, komplett gekillt, indem er ein komplett neues Narrativ eröffnet hat, nämlich zu sagen, ciao Leute, ich bin weg.
Genau. Also ich glaube, das ist genau exakt, was passiert ist. Ob absichtlich oder unabsichtlich ist natürlich nochmal so eine Frage, aber ja.
Ja, ich finde es sehr spannend. Mich erinnert es tatsächlich an einen recht bekannten Menschen, den wir alle kennen, nämlich Donald Trump, der immer dann, wenn es für ihn eng wird, irgendein Kaninchen aus dem Hut zieht. Die Epstein-Files, die uns wahrscheinlich alle bekannt sind, also die Vorwürfe, dass er mit Epstein nicht nur bekannt war, sondern eben auch ihm sehr, sehr nahe stand. Als es so richtig, richtig ernst wurde, da kam auf einmal der Iran-Krieg dazwischen oder die politischen Umstände, die dazu geführt haben, dass die USA den Iran angegriffen haben. Und ich glaube, der Begriff dafür könnte entweder Agenda-Cutting sein, also dass du etwas von der Agenda runternimmst, oder aber eben, dass du vielleicht auch im klassischen Deutsch einen Nebenkriegsschauplatz eröffnest, von dem du hoffst, dass er der Hauptkriegsschauplatz wird. Im Fall von Trump natürlich buchstäblich und nicht im übertragenen Sinne. Bei Chiagu ist das anders.
Und ich finde bei Chiagu dann auch eher positiv geframed, weil dadurch, dass er sagt, ich gehe jetzt erstmal weg, gibt es ja dann erstmal die Aufruhr und die Empörung, warum, es hat doch alles gut funktioniert. Was mich interessieren würde, wäre, ist er denn immer noch beim Label oder hat er dann sein eigenes gegründet? Weil das wäre jetzt die nächste Frage, die ich mir natürlich stellen würde. Er ist untergetaucht und zurückgekommen, aber das neue Album und der neue Song sind dann unter seinem Label wahrscheinlich erschienen oder einem anderen?
Genau. Also er hat jetzt sein eigenes Künstlerlabel, Junge Atze, ist es direkt auch Ende 2025 dann gegründet worden und seitdem veröffentlicht er darüber.
Jetzt, Lea, muss ich dir die Frage stellen als alter weißer Mann. Zumindest fühle ich mich gerade so. Wie ist das heute überhaupt mit euch jungen Menschen? Im Ernst, also er hat ja eine Pause angekündigt und ob es nun Australien gewesen ist oder nicht. Zu meiner Zeit, als ich noch jung war und mich wirklich intensiv mit Musik auseinandergesetzt habe und auch in meiner Zeit als Musikjournalist zwischen 2003 und 2009 vor allem, da war es so, eine Band oder ein Künstler hat ein Album aufgenommen, ist auf Tour gegangen, es gab Singles, die ausgekoppelt wurden, nicht alle gleichzeitig wie jetzt bei Spotify, sondern das wurde dann halt irgendwie entschieden, pro Album 2, 3, 4, 5 Tracks, für die wurde dann ein Video produziert, es gab dann Maxi-CDs, die veröffentlicht wurden, Gott, jetzt fühle ich mich wirklich alt, dann bist du irgendwann fertig gewesen, wenn es richtig gut lief, war das ein Zyklus von 2, 2,5 Jahren und dann bist du von der Bildfläche verschwunden und warst weg für 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, in der Zeit hast du dich wahrscheinlich von diesen 2, 2,5 Jahren erholt. Hast dann angefangen, wieder Musik zu schreiben, bist ins Studio gegangen, hast ein neues Album aufgenommen, bist dann zurückgekommen und alles hat wieder von vorne begonnen, in der Hoffnung, dass es genauso erfolgreich sein würde wie beim vergangenen Mal. Jetzt war Chiago 4, 5 Monate weg, wie du gesagt hast. Ja. Wie lange ist man heutzutage weg zwischen 2 Alben? Weil Alben werden ja immer noch veröffentlicht und nicht nur einzelne Tracks, zumindest normalerweise. Wie lange ist man so als Künstler, vor allem als Rapper oder als jemand, der diese Art von Musik macht, normalerweise weg?
Das, glaube ich, kann ich dir jetzt tatsächlich auch gar nicht so beantworten. Ich weiß aber auch, dass mich eben das wegen dieser Case so interessiert hat, weil es alle als Comeback bezeichnet haben, weil meiner Meinung nach war er gar nicht weg. Also klar, sein Instagram war tot und ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt, weil heutzutage ist es ja wirklich so, dass ich von Künstlern auch zwischen den Alben wahnsinnig viel Content jeden Tag bekomme. Teilweise ja dann auch schon vom Produzieren vom nächsten Album sich mit mitnehmen oder halt einfach Urlaubsvideos auf Instagram posten. Ich glaube, dadurch, dass das weggefallen ist, ist jetzt dieses Chiago-Comeback-Narrativ entstanden. Aber auch insgesamt fand ich es einfach wahnsinnig faszinierend, weil, wie du schon gesagt hast, also Künstler sind ja zwischen Alben öfter mal einfach nicht da und niemand nimmt das großartig ein Comeback. Und Chiago war jetzt gerade mal 4 Monate nicht da und trotzdem titeln durchgängig alle Medien das Ganze als Comeback, obwohl er eigentlich halt einfach ein Album produziert hat und jetzt das Album released in, ja, in einem normalen Zeitframe.
Ich finde das insofern eigentlich, wenn ich so da drauf schaue, einen ganz smarten Move von ihm. Warum? Weil es gab diesen Spiegelbericht und jetzt kann man mal so ein bisschen Spekulatius betreiben und Hypothesen aufstellen. Ihm war sicherlich bewusst, dass dieser Spiegelartikel kommt oder dass da irgendwas in der Mache ist. Ich denke, dass er das irgendwie mitbekommen hat und dann wird er sich überlegt haben, wie gehe ich denn da damit um? Wie kann ich mich davon vielleicht eben distanzieren? Und dann gäbe es ja die Möglichkeit, explizit zu diesem Fall Stellung zu beziehen. Dagegen hat er sich augenscheinlich entschieden, weil du dann natürlich auch immer in den Artikeln mit genannt wirst, wenn du dich dazu äußerst. Und stattdessen hat er gesagt, ich werde die Variante abtauchen, aber nutze das dann im strategischen Sinne. Zum einen sage ich mache eine Pause, bereite im Hintergrund dann ein neues Album vor, weil jetzt in der Retrospektive kann man ja schon sehr klar sagen, in den 4 Monaten hat er halt ein Album produziert, hat die Tour geplant. Das entsteht ja nicht in 3, 4 Tagen, wenn man kurzerhand beschließt, wieder in Erscheinung zu treten. Und hat dann einerseits sich dieser Diskussion entzogen und gleichzeitig durch seine Handlung kommuniziert, dass er sich von dem Label distanziert, weil er ja dann beim Label gegangen ist, ein eigenes Label gegründet hat, sein Album darüber jetzt vermarktet und seine Tour selbst organisiert. Das heißt, er hat sich der Diskussion entzogen, beziehungsweise seine Reputation versucht zu schützen und gleichzeitig durch den Akt, dass er ein eigenes Label gründet und da jetzt seine neue Musik rausbringt, auch klar gemacht, ich stehe nicht hinter diesem Label und ich distanziere mich von diesen Vorwürfen. Und insofern hat er kommuniziert, ohne zu kommunizieren oder um es anders zu sagen mit Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Also in seiner Handlung hat er gezeigt, was er davon hält, ohne es explizit den Medien zu sagen.
Ja, und gleichzeitig quasi auch noch Marketing für neues Label und neues Album betrieben. Also es war irgendwie so eine Dreifachkombination schon fast.
Stimmt, ja.
Ja, genau. Lass uns mal über diesen Begriff Marketing sprechen und in dem Kontext vielleicht auch über den Begriff PR. Ich finde es super spannend, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem offensichtlich beide Begriffe eher negativ behaftet sind, weil die Ereignisse am 12. April, als er bei Sat.1 war, ja letztlich, wie du ja uns berichtet hast, durch den Moderator Chris Wackert als PR eingeordnet wurden. Und Chiago aber gesagt hat, das war keine PR, ich bin wirklich so. Und ich finde es total spannend, weil man sich ja schon die Frage stellen kann, was ist eigentlich PR und was wäre eigentlich denn das Problem, wenn es PR gewesen wäre oder wenn es wirklich PR ist? Und nach meinem Ermessen unterhalten wir uns hier eigentlich nicht über PR, sondern über gute PR und schlechte PR. Also schlechte PR ist, glaube ich, das, was Chris Wackert meint, nämlich man erschafft einen künstlichen Anlass und instrumentalisiert Menschen dafür und schafft eine quasi fiktive Realität, sodass Menschen sich dann unter Umständen auch instrumentalisiert fühlen. Und gute PR ist nach meinem Ermessen, wenn man das Wahrhaftige öffentlich macht. Und Chiago möchte ja eigentlich sagen, Leute, ich bin öffentlich, aber ich bin halt so und ihr könnt es PR nennen, aber ich zeige euch nur die reale Identität, wie ich mich gerade fühle. Gleichzeitig, wenn er das so betonen muss oder wenn die Vorwürfe aufkommen, dann zeigt es ja, dass Menschen sich eben durch dieses ganze Spektakel instrumentalisiert fühlen. Richtig zusammengefasst, Lea?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es schwingt auch einfach so dieses mit, wenn es PR ist, kann es auch gar nicht ehrlich gewesen sein. Also in Chiagos Aussage zu sagen, hey, es war nicht PR, ich bin wirklich so, ist ja der Umkehrschluss. Wenn es PR gewesen wäre, hätte es gelogen sein müssen. Weil es kompliziert, aber...
Genau, das bringt mich dann zur nächsten Frage. Also wahrhaftig, wirklich, jetzt lass uns bitte keine alte weiße Mann-Diskussion darüber machen. Aber wenn ich an Musik denke und wie sie wahrhaftig und wirklich ist, denke ich jetzt nicht unbedingt an das, was Chiago erzeugt, sondern an jemanden, der wahrscheinlich mit einer Akustikgitarre irgendwo sitzt und einfach in die Saiten haut und dazu singt. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine Haltung ist aus dem Jahr 1960, 70, 80 und nicht unbedingt aus dem Jahr 2026. Deswegen lass uns vielleicht versuchen, das zu übersetzen. Ist jemand, der vor allem dafür bekannt ist, mit einer Skibrille aufzutreten, wahrhaftig und wirklich oder ist er selbst eine Inszenierung? Also reden wir eigentlich mehr über diese Inszenierung Chiago oder reden wir über seine Musik?
Ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Also gerade heutzutage ist jede öffentliche Person, vor allem Künstler, aber ich glaube, es trifft auf alle zu, ja einfach nur eine Marke. Und Chiago hat die Marke sehr ernst genommen. Und ich würde nicht so weit gehen und kann mir, also ich meine, ich kenne ihn ja nicht. Ich kann mir jetzt nicht anmaßen, inwieweit das er selbst ist, inwieweit das echt ist, inwieweit das vielleicht einfach überspitzt er selbst ist oder halt eine Facette seiner Persönlichkeit. Aber es ist ganz klar eine Marke, die komplett vermarktet wird, die eben Musik macht. Aber allein schon die Stimmung und auch Instagram und TikTok und auf Festivals auftreten und wie er sich gibt und immer wieder dann solche kleinen, sind es PR oder ist es keine PR-Stunts, wie jetzt eben das Comeback. All das, glaube ich, ist eine Marke und insofern vermutlich eine Inszenierung. Wobei ich nicht sagen würde, dass das was Schlechtes sein muss, wenn es eine Inszenierung ist. Weil letztlich ist es ja einfach nur sein Job, ist unterhalten.
Ja,
absolut.
Da würde ich...
Ja, ich meine, auch Madonna hat sich über Jahrzehnte inszeniert, eine Lady Gaga inszeniert sich. Also es gibt hier diese KünstlerInnen, die ja nie einfach nur Musik gemacht haben, sondern eine ganze Bandbreite abgedeckt haben. Ich würde trotzdem gerne noch eine kurze Frage dazu stellen, um zu konkretisieren, was ich meine. Du hast früher Kommunikation gemacht in der Musik für die Musik. Bei Chiago habe ich das Gefühl, er macht Musik für die Kommunikation. Also, dass er den ganzen Prozess umdreht, dass es nicht wirklich darum geht, dass jemand Musik veröffentlicht, sondern dass Musik am Ende nur der Trigger ist, um in irgendeiner Weise kommunikativ aufzutreten.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Finde ich interessant. Also, ich glaube, du hast recht. Ein Stück weit. Also, es ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube einfach, die Art der Gesellschaft und unsere Aufmerksamkeitsgesellschaft so ein bisschen hat sich halt dahingehend gewandelt, dass reine Musik nicht mehr ausreicht. um die Leute bei Stange zu halten, böse gesagt. Weil wenn du einmal alle 2-3 Jahre auftauchst und ein Album veröffentlichst, haben die Leute dich schon wieder vergessen und es gibt wahrscheinlich 10 andere Künstler, die sie dann stattdessen anhören werden.
Ja, also das finde ich eine gute Differenzierung, weil ich würde Sahars Beobachtung auch zustimmen, finde aber nicht, dass das unbedingt schlecht sein muss. Ich würde gerne nochmal da reingehen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie ihr beide das seht. Würdet ihr jetzt sagen, dass die PR von Shiagu eher gut oder schlecht war? Also ihr habt ja eben von guter und schlechter PR gesprochen. Was ist da jetzt euer Standpunkt?
Also ich habe diesen Vorfall ja nicht wahrhaftig und live mitbekommen, sondern habe mich da jetzt eingearbeitet und eingelesen.
Genau. Von allem, was du bisher weißt.
Ja, also rein handwerklich ziehe ich den Hut, meine nicht vorhandene Skibrille an dieser Stelle, vor Shiagu, weil ich das schon bemerkenswert finde, dass es jemandem gelingt, die Aufmerksamkeit von Menschen so sehr auf sich zu ziehen, mit recht einfachen Mitteln. Also ich meine, er hat hier eigentlich nicht viel gemacht. Er hat sein Content gelöscht, er hat eine Pause angekündigt, er ist aus dem Nichts wiedergekommen. Er war im Fernsehen, this is it. Dazwischen gab es noch die Absage seiner US-Tournee mit einer wahrscheinlich vielleicht fadenscheinigen Begründung, auf jeden Fall mit einer sehr, also mit etwas, was wir hier ja durchaus gutheißen, nämlich mit sehr viel Haltung, in einem wahrscheinlich nicht ganz unkomplizierten Umfeld, weil wir nicht vergessen dürfen, die Plattform Apple oder die Plattform Apple Music gehört zum Unternehmen Apple, ein amerikanisches Unternehmen. Spotify ist nun kein amerikanisches, sondern ein schwedisches und europäisches Unternehmen. Ein Großteil der Shareholder sind aber AmerikanerInnen, was letztlich bedeutet, dass wenn du da dich momentan zu weit aus dem Fenster lehnst, dann kann es durchaus passieren, dass du gecancelt wirst und von diesen Plattformen in irgendeiner Weise verschwindest. Das Risiko hat er in Kauf genommen, allerdings auch sehr differenziert, indem er eben nicht den US-Präsidenten oder die US-Regierung konkret als Problem benannt hat, sondern nur die Umstände auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Also ich finde, er hat es gut gemacht. Ich glaube, wenn ich so ein richtiger Fan wäre, dann würde ich das ziemlich cool finden, weil du dann jetzt in gewisser Weise Teil der Handlung bist. Das ist ja im Grunde wie eine Soap, die du mitverfolgen kannst. Wenn ich ein sehr kritischer Mensch bin, der vielleicht zufällig Fan ist oder der vielleicht nur die Musik gut gefunden hat, kann ich mir vorstellen, dass ich das unter Umständen nicht so geil gefunden hätte und gedacht hätte, ey, Alter, spiel nicht mit mir. Zu sagen Work and Travel, ohne dann irgendwie Lebenszeichen aus Australien zu bringen, weiß ich nicht. Also es fühlt sich nicht nur gut an.
Mhm. Ja. Also ich glaube auch, es ist eine Unterscheidung, ob man gute, schlechte PR aus einer, ist es vom Handwerks gut oder schlecht? Oder ist es ethisch gut oder schlecht? Weil ich glaube, Handwerkszeug auf jeden Fall gute PR. Hat alles erreicht, was es hätte erreichen sollen, glaube ich. Ethisch ist natürlich eine Frage. Ich muss sagen, ich als Fan, der es ja live mitbekommen hat, als er es angekündigt hat, dass er jetzt nach Australien geht, ich war schon sehr enttäuscht, dass ich auch auf keine Konzerte gehen kann diesen Sommer und so weiter. Muss aber auch ehrlich sagen, wenn man Shiagu kennt, dann hat man schon vermutet, dass da mehr dahinter steckt. Ich hatte damals noch vermutet, dass jetzt als nächstes eine Australien-Tour angekündigt wird. Nach der USA-Tour. Aber man hat schon so ein bisschen vermutet, weil es, wie gesagt, nicht das erste Mal war, dass so ein bisschen mit den Gefühlen gespielt wird. Aber wenn man sich nicht so gut auskennt, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass man sich einfach ja wirklich verarscht vorkommt.
Max, was denkst du denn? Gut inszeniert? Also gut in Klammern inszeniert oder schlecht in Klammern gemacht?
Also handwerklich mega gut gemacht und ich finde, man muss ja unterscheiden, da würde ich so ein bisschen das sagen, was Lea gesagt hat. Zum einen, was ist das Ziel? Also wir sagen ja immer bei uns, am Ende geht es ja um den Wert, den Kommunikation schaffen soll und das Ziel, das Kommunikation verfolgt. Und in dem Fall, glaube ich, wenn das Ziel war, die Reputation von Shiagu im Rahmen dieses Kontext dieses Skandals zu schützen, gleichzeitig das Album, was vielleicht sowieso schon geplant war, zu promoten, dann war das kommunikativ finde ich unglaublich smart. Also das so zu machen, alles auf Instagram plus zu löschen.
Den Skandal mit dem Label vielleicht aus der Schusslinie zu nehmen, ne?
Ganz genau. Also dann war das kommunikativ richtig smart. Also da ziehe ich auch den Hut oder die Skibrille, nehme sie ab, weil auf die Idee muss man erstmal kommen, das so zu spielen. Vielleicht hat man auch das Album ein bisschen verschoben nach hinten, damit es ein bisschen mehr Zeit zwischen diesem Skandal gibt und das dann unter eigenem Label rausgebracht. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, aus einer moralischen oder ethischen Perspektive oder wo wir immer sagen Haltung, was er natürlich nicht gemacht hat, er hat sich nicht klar zu diesem Vorfall bekannt. Also er hat es ja immer nur indirekt gemacht. Er hat sich vom Label getrennt, er hat dann ein eigenes Label gegründet, aber er hat sich nie von dem, was da passiert ist, explizit distanziert. Aber in dem Fall hat es trotzdem funktioniert. Ich würde trotzdem aus einer Haltungsperspektive sagen, es wäre wahrscheinlich so rein moralisch gesehen besser gewesen, wenn er sich davon distanziert hätte explizit. Er hat den anderen Weg gewählt. Und wahrscheinlich war es der für seine Marke trotzdem bessere Weg. Und das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel von einer, ja, so zwei Seiten einer Medaille und dieser Balanceakt, den man wählen muss. Wie sehr äußere ich mich generell als Person des öffentlichen Lebens politisch, gesellschaftlich? Und wie sehr muss ich dann auch meine Reputation achten? Und manchmal geht beides halt nicht miteinander einher oder sehr häufig. Und ich finde, er hat hier einen guten Weg gewählt, weil er trotzdem, obwohl er nichts gesagt hat, offen kommuniziert hat, irgendwie sehr subtil, dass er nicht hinter dem Label steht und sich davon distanziert durch seine Handlung.
Ja, ich glaube auch diese eher subtile Haltung zeigen ist so ein bisschen auch Teil von der allgemeinen Strategie, auch bei dem Konzert in New York City. Das war auch, er hätte ein großes politisches Statement draus machen können.
Ja.
Oder halt still und leise das Konzert absagen, was letztlich auch die Haltung zeigt, aber halt sehr, sehr, sehr viel leiser.
Lea, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du einem fast 50-jährigen Mann die Faszination Skiago näher gebracht hast. Max, was wirst du heute hören, wenn du später Sport machst? Welche Art von Musik?
Wahrscheinlich Friesenjung.
Zum Sport kann ich dir auch den neuen Song Spring empfehlen.
Okay.
Ist der jetzt vom neuen Album?
Ja, das ist der zweite Song vom neuen Album. Der ist jetzt im Mai rausgekommen. Nochmal was ganz was anderes. Und der hat einen ordentlichen Beat, da kann man gut Sport dazu machen.
Okay, der heißt Springen, ne?
Ja.
Oder was ich noch kenne, ist Partisane. Das hat mich so ein bisschen an so eine FIFA-Musik erinnert. Von dem Fußballspieler, ja. Gibt es ja immer so Musik beim Auswählen der Teams. Und ich meine, dass das auch so eine Adaption davon ist. Also Partisane kenne ich auch, der ist, glaube ich, sehr alt, aber das war so sein erster, glaube ich, womit er so ein bisschen oder sehr berühmt geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war auch erfolgreich.
Ja.
Die jungen Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, noch Teil dieser Gesellschaft zu sein und am popkulturellen Leben teilnehmen zu dürfen. Ich habe eine Menge gelernt. Dankeschön, Lea, dafür. Ihr alle, die zugehört habt, wir freuen uns über euer Feedback. Wenn ihr eine Haltung habt zu Skiago, sie interessiert uns wirklich sehr, schreibt uns bevorzugt in den Kommentaren auf eure bevorzugten Plattform. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, diesen Podcast abonniert, bewertet und ganz vielen Menschen davon erzählt, dass es uns gibt. Wenn ihr ein Thema habt, über das wir hier sprechen sollen, von dem ihr euch wünscht, dass wir das aus einer kommunikativen Perspektive zerlegen und betrachten, kommt gerne auf uns zu. In diesem Sinne, bye bye.
Und frohes Musik hören. Ciao, ciao.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.